Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Ich kann Ihnen versichern, in der UBS von heute gibt es keinen Platz für Arroganz. Und auch in der UBS von morgen wird es keinen Platz dafür haben.
UBS-Präsident Peter Kurrer wirbt an der Generalversammlung der Großbank um das Vertrauen der Anleger, der Kunden und der Politik und lässt durch die Aktionärinnen und Aktionäre eine weitere Kapitalerhöhung genehmigen. Wir bringen ein Interview mit Peter Kurrer und analysieren das Geschehen an der Generalversammlung. Im zweiten Teil der Sendung ein ganz anderes Thema, aber eines, das zu den aktuell tiefen Temperaturen draußen bestens passt. Heizen mit Holz. Wir gehen der Frage nach, ob dieser Boom mehr ist als bloß eine Modeerscheinung. Das ist Trend. Am Mikrofon Beat Soltermann. 98,5% sagten Ja zur staatlichen Finanzspritze für die UBS. Der Entscheid an der außerordentlichen Generalversammlung in Luzern war äußerst deutlich, wobei die 2400 Aktionärinnen und Aktionäre auch kaum eine andere Wahl gehabt hätten. Bei einem Nein hätte die UBS nicht nur auf die 6 Milliarden Dollar der Schweizerischen Eidgenossenschaft verzichten müssen, auch das ganze Rettungspaket, das sie mit der Nationalbank geschnürt hat, wäre auseinandergefallen, mit entsprechenden Folgen für die Grossbank. Mehr als die Finanzspritze beschäftigten zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre die Löhne und die Boni der UBS-Banker, auch jene Millionen, die inzwischen zurückbezahlt wurden. Urs Sigrist hat mit UBS-Präsident Peter Kurrer gesprochen.
Herr Kurrer, fast 70 Millionen Franken werden nun von der früheren UBS-Spitze zurückbezahlt. Kommt da noch mehr?
Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich weitere Gespräche führen werde. Es wird sicherlich noch etwas zusammenkommen, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt die großen Bereiche abgearbeitet.
70 Millionen werden freiwillig zurückbezahlt. Es gibt also auch keinen Klageverzicht, der dafür sozusagen erkauft wurde.
Nein, also ich habe ja deutlich gesagt, in all diesen Verträgen, die wir jetzt abgeschlossen haben, also das betrifft alle, die wir namentlich genannt haben, haben wir keine Saldoklausel drin, also keine vertragliche Bestimmung, die besagen würde, dass wir keine rechtlichen Ansprüche mehr geltend machen könnten.
Sie oder auch Herr Rohner waren selber auch in der Konzernleitung die letzten Jahre. Haben Sie sich einen Verzicht auch schon überlegt?
Also Herr Rohner und ich arbeiten ja jetzt das zweite Jahr ohne Bonus. Und das gilt für viele andere Mitarbeiter. Und ich bin in der grundsätzlichen Übungsanlage davon ausgegangen, dass ein Verzicht auf Zahlungen oder Rückzahlungen für Boni eigentlich auf diejenigen Leute beschränkt werden sollten, die aus dem Unternehmen ausgetreten sind. Die anderen Leute erbringen ja ihren Beitrag, dass sie ohne Boni und in sehr schwierigen Umständen das Beste geben, um die UBS über die Runden zu bringen.
Sie haben auch gesagt, dass die Bilanzsumme der UBS weiter reduziert wurde, um insgesamt jetzt 800 Milliarden Franken. Geht das noch weiter so?
Also generell würde ich sagen, unsere Absicht ist weiter zu reduzieren.
Wie klein wird die UBS von der Bilanz her?
Also ich möchte mich jetzt hier nicht auf eine Zahl festlegen. Das ist zuallererst Aufgabe von Marcel Rohner. Und wir machen das jeweils im Rahmen unserer Quartalsberichterstattung. Ich kann einfach sagen, die generelle Richtung ist weiter reduzieren.
Sie haben auch sehr deutlich gesagt, dass es in der UBS keinen Platz mehr gäbe für Arroganz. Wo haben Sie die denn in der Vergangenheit festgestellt?
Ich glaube, Arroganz ist letzten Endes ein sehr subjektives Gefühl. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man eine Haltung anstrebt, wo man anderen Leuten zuhört, dass man die Meinungen anderer Leute respektiert und ernst nimmt und in die eigenen Überlegungen einbezieht. Und das ist etwas, die Kultur, die ich fördern möchte. Und das ist eben der Aufruf, dass es keinen Platz für Arroganz hat, dass sich alle Mitarbeiter auf allen Stufen an diese Kultur halten.
Zum Schluss an der Gewinnprognose fürs nächste Jahr, halten Sie fest?
Ja, wir haben ja keine Gewinnprognose abgegeben, sondern wir haben gesagt, wir sind überzeugt, dass wir im Jahr 2009 als Gesamtjahr profitabel sein werden. Wir haben also weder über die Größe etwas gesagt, noch gesagt, wann dann genau der Wendepunkt zum Profit kommt. Aber ich glaube, in dieser Form halten wir an dieser Aussage fest, profitabel über das ganze 2009 Jahr.
Peter Kurer, die Fragen stellte Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Und da ist nun bei mir im Studio, wenn Peter Kurer sagt, dass die UBS schon nächstes Jahr wieder einen Gewinn machen werde, träumt er da oder ist das tatsächlich realistisch?
Also ich würde es mal so sagen, er träumt, aber es ist nicht unrealistisch. Der Traum dabei ist, dass die Finanzkrise irgendwann doch sich abflacht, die Märkte nicht immer noch weiter absacken. Wann der wahr wird, weiß allerdings niemand. Dass aber ein UBS-Gewinn im nächsten Jahr auch nicht einfach unrealistisch ist, dafür sorgt eben gerade die Milliardenstaatshilfe, welche die UBS-Generalversammlung diese Woche abgesegnet hat. Sie nimmt Milliardenrisiken aus der Bank, sie sorgt dafür, dass die UBS doch wenigstens wieder von Gewinnen träumen oder mehr sogar darauf hoffen darf.
Peter Kurer hatte ja lange den Ruf, ein Schützling des früheren UBS-Präsidenten Marcel Ospel zu sein. Wie sieht das jetzt aus? Hat er sich davon gelöst?
Die Arroganz hat in der UBS von heute keinen Platz mehr. Das war eine der zentralen Aussagen in der Rede Peter Kurs. Wir haben sie auch zu Beginn der Sendung gehört. Und das war für mich auch der Abschied vom System Ospel. Dazu kommen die Millionenlohnverzichte, da hat Peter Kurer durchaus auch mit Druck aufgebaut. Dazu das neue Bonus- und eben auch Malus-System. Ja, ich denke schon, dass es Peter Kurer gelungen ist, das Image des Ospel-Schützlings loszuwerden. Auch lohnmäßig hat er sich klar distanziert. Ospel als großer Boni-Jäger verdiente bis 26 Millionen pro Jahr. Peter Kurer lässt sich einen Fixlohn von 2 Millionen zahlen. Boni gibt's keine, also klare Unterschiede.
Es gab auch an dieser Generalversammlung kritische Voten zu hören, aber die Kritik wurde meistens ruhig und sachlich vorgetragen. Es ging auf jeden Fall viel weniger heftig zu und her als auch schon. Warum eigentlich?
Das hat für mich vor allem damit zu tun, dass die UBS schon vor der Generalversammlung kritische Fragen geklärt hat, die Probleme angegangen ist. Eben das neue Bonussystem wurde vorgestellt. Der mittlerweile 70 Millionen Lohnverzicht von Ospel und Co. wurde bekannt. Die rechtlichen Klagemöglichkeiten wurden geklärt. Ein Zwischenbericht dazu vorgelegt, der sagt zwar, es gibt keine möglichen Klagen, aber das alles hat den Kritikern doch den Wind aus den Segeln genommen. Deshalb diese ruhige, diese sachliche Atmosphäre.
Die UBS erhält nun also 6 Milliarden Dollar vom Staat. In den USA hat die Citigroup diese Woche bereits zum zweiten Mal Geld vom Staat erhalten. Nun insgesamt 45 Milliarden Dollar. Bringen diese staatlichen Finanzspritzen etwas, außer dass sie die Steuerzahler viel Geld kosten?
Ja, ich denke, sie nützen schon. Sie bringen für die unterstützten Banken eine Beruhigung, deren Risikoprämien am Markt beispielsweise sinken auch. Aber es ist halt in einem Markt, der so schwierig ist wie in den letzten Wochen, ist diese Beruhigung dann eben natürlich auch sehr relativ. Immerhin, im Falle der Citigroup wurde ja ein Kollaps befürchtet. Der hätte unabsehbare Konsequenzen fürs ganze Finanzsystem haben können. Der wurde verhindert. Umgekehrt haben auch diese Staatsmilliarden beispielsweise den Aktienkurs der UBS nicht wirklich stabilisiert. Im Gegenteil, allerdings hat UBS-Präsident Peter Kurer an der Generalversammlung betont, dass die UBS-Aktie sich seit Bekanntgabe des Rettungspaketes immerhin mehr oder weniger im Gleichschritt mit den anderen Banken bewege.
Die USA haben auch sonst nochmals tüchtig nachgelegt diese Woche. Zusätzlich zum 700 Milliarden Dollar Rettungsplan für die Finanzindustrie will der Staat nochmals 800 Milliarden Dollar ausgeben. Finanzminister Hank Paulson erklärte, wofür.
It's aimed at the housing market and mortgage financing. And for some time we've said the root cause of the economic problem in our nation was a major housing correction.
Der Immobilien- und der Kreditmarkt sollen also gestützt werden mit diesen 800 Milliarden Dollar, sagt Finanzminister Hank Paulson. Urs Sigrist, gibt es noch andere Gründe, warum die USA nun nochmals so viel Geld aufwerfen?
Also Grund und Ziel gibt es eigentlich vor allem eins, und das ist das, dass die USA die Talfahrt der Wirtschaft eben stoppen wollen. Sie wollen eine schwere Rezession verhindern. Dazu senken sie die Leitzinsen auf jetzt, wie auch in der Schweiz, 1%. Das aber reicht eben nicht, und der Spielraum nach unten ist ja auch nicht mehr so groß. Man ist bald bei 0% Zins, also sucht man nach anderen Möglichkeiten der Geldpolitik. Mit dem 800-Milliarden-Paket hat man diese Möglichkeit gefunden und geschaffen, um so dem Markt und auch direkt den Unternehmen weitere Milliarden zur Verfügung stellen zu können. Denn nur wenn weiterhin eben billiges Geld und eben auch sehr viel davon zur Verfügung steht, besteht nach Ansicht der Notenbanken die Möglichkeit, dass die Abwärtsspirale der Wirtschaft nach unten eben gestoppt wird, dass die Unternehmen doch immerhin noch investieren und dass so dann auch die Arbeitslosigkeit nicht immer noch weiter steigt.
Danke, Urs Sigrist, für diese Einschätzungen.
Trend.
Wir bleiben noch in den USA und beim jüngsten Stützungsprogramm. Es soll ja, wie wir gehört haben, eben nicht nur den Hypothekenmarkt, sondern auch jenen für Konsumkredite wieder beleben. Da geht es um Autokredite, es geht um Schulkredite, vor allem aber auch um Kreditkarten. US-Privathaushalte haben in der Vergangenheit ihre Einkäufe mit Kreditkarten finanziert und sitzen nun auf einem Schuldenhaufen, der die Banken und die gesamte Wirtschaft zusätzlich bedroht. USA-Korrespondent Peter Vögele berichtet.
Cecil Bello aus Fairfax County in Virginia hat ein Problem. American Express hat die Limite ihrer Kreditkarte von 22.000 auf 14.000 Dollar herabgestuft. Einfach so. Und Dana Holt aus Richmond geht es nicht anders. Auch die Limiten ihrer verschiedenen Kreditkarten seien gesenkt worden, klagte sie unlängst.
Yes, I've been notified by many of my credit card companies that my credit limit has been reduced.
Denn auch American Express hat ein Problem. Im dritten Quartal 2008 musste das Kreditkartenunternehmen einen Gewinnrückgang von 24% hinnehmen, will deshalb 7.000 Mitarbeiter entlassen und hat sich zu einer Bankholding umgewandelt, um sich zu diversifizieren und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Ähnliche oder noch größere Verluste rapportierten alle großen Kreditkartenaussteller wie Capital One, Bank of America, Citigroup oder JP Morgan Chase. Immer mehr Kreditkarten werden von ihren zahlungsunfähigen Besitzern einfach zurückgeschickt und die Abschreibungen aus uneintreibbaren Forderungen aus Kreditkartenschulden könnten sich 2009 auf 10% oder 100 Milliarden Dollar verdoppeln, prognostiziert Laura Nikishawa von der Analystenfirma Innovest.
We here at Innovest estimate that credit card charge-offs will rise to at least 10%, which would mean around 96 to 100 billion dollars in 2009.
Nach einer Erhebung der US-Notenbank haben deshalb 4 von 5 Kreditkartenunternehmen ihre Bedingungen verschärft, sei es durch höhere Zinsen, Sicherheiten oder tiefere Limiten. Und damit hat nicht nur Dana Holt oder Cecil Bello, sondern auch Finanzminister Paulson ein Problem, denn die US-Wirtschaft lebt zu 2/3 vom Konsum und der Einzelhandel zu 50% vom Weihnachtsgeschäft, das am nächsten Freitag mit dem sogenannten Black Friday beginnt.
This lack of affordable consumer credit undermines consumer spending and as a result weakens our economy.
Die gesamte Wirtschaft drohe mangels Kredite geschwächt zu werden, sagte Finanzminister Paulson heute, und deshalb umfasst das 800 Milliarden Programm der Notenbank auch 200 Milliarden Dollar zur Stützung von Konsumkrediten, beispielsweise für das Kreditkartengeschäft. Und das Finanzministerium unterstützt das Unterfangen mit 20 Milliarden. Die Kreditkartenkrise ist das Spiegelbild der Immobilienkrise im Kleinen. Die ausstehenden Schulden aus Kreditkarten betragen 1 Billion, 10-mal weniger als die Schulden im Immobilienmarkt. Doch die Kreditkartenkrise demonstriert sehr eindrücklich, wie das Kartenhaus einer Gesellschaft, die auf Pump lebt, zusammenzubrechen droht. Die individuelle Sparquote liegt in den USA ungefähr bei null. Die Amerikaner geben laut Washington Post jährlich 800 Milliarden Dollar mehr aus, als sie verdienen. Die Löhne sind seit 2001 praktisch unverändert geblieben, während die Kreditkartenverschuldung um 75% gestiegen ist.
So in the United States right now, the average household has 7 credit cards.
Der amerikanische Durchschnittshaushalt besitze 7 Kreditkarten, sagt Laura Nishikawa. Sobald eine Kreditkarte ausgereizt worden sei, hätten die Besitzer ohne Probleme ihre Schulden auf eine neue Kreditkarte umlegen können. Das Kreditkartengeschäft lebte gerade von den schlechten Kunden, die nicht oder spät bezahlten, weil damit hohe Gebühren fällig wurden.
So actually these less creditworthy borrowers in the past, as long as economic times were good, these borrowers were actually more profitable for banks. There are a lot of companies that actually target those people.
Kreditkartenfirmen hätten gerade solche Kunden aktiv gesucht. Mit Millionen von E-Mails wurde nach neuen Kunden gejagt, Insbesondere Studenten waren Ziel der aggressiven Kreditkartenaussteller, weil sie ihre Schulden oft nicht bezahlen konnten und im Notfall sprangen die Eltern ein, die nicht wollten, dass ihre Sprösslinge ein schlechtes Kreditrating hatten. Studenten wurden mit Gratisessen geködert, aber nur, wenn sie einen Kreditkartenvertrag unterzeichneten. Nicht wer Geld, sondern wer eine sogenannte Credit History hat, also nachweisen kann, dass er Schulden macht und deren Zinsen abbezahlt, erhielt in Amerika leicht eine Kreditkarte. Und wie im Immobilienmarkt wurden auch die Kreditkartenschulden in unübersichtliche Wertpapiere verpackt und gehandelt. Doch mit dem Zusammenbruch der Preise im Immobilienmarkt konnten viele Hausbesitzer nicht einfach neue Hypotheken aufnehmen. Die gesamte Kreditblase platzte, auch die Blase des Kreditkartengeschäfts. Und nun macht sich die Erkenntnis breit, there's no free lunch. Es gibt kein Gratisessen.
Peter Vögeli über das Kreditkartenhaus in den USA.
Trend.
Damit verlassen wir die kalte Finanzwelt und kommen zum Trendthema, bei dem es heute um Wärme geht, jene, die unsere Häuser und Wohnungen heizt. In letzter Zeit haben zahlreiche Hauseigentümer Holzheizungen installieren lassen oder sich einem Holzheizverbund angeschlossen. Solange das Holz günstig war und das Erdöl sehr teuer, ein nachvollziehbarer Entscheid. Inzwischen ist der Erdölpreis aber wieder gesunken, und zwar auf ein Niveau, das so tief ist wie seit 3 Jahren nicht mehr. Geht damit auch der Holzheizungsboom in der Schweiz zu Ende? Dagmar Zumstein.
Spätabends steht Peter Kunz im Schweinestall. Schweine jedoch werden hier beim Bauer Kunz im bernischen Münchringen schon länger nicht mehr gehalten. In dem umgebauten Stall thront vielmehr auf einem Zementsockel eine vollautomatische Holzschnitzelheizung. Daneben an der Wand die Schaltzentrale, angeschlossen an einen Computer, der alle Daten speichert und überwacht. Mit einem Knopfdruck hat Peter Kunz den vollen Überblick.
Wow, also, ja. Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Rauchgastemperatur, Flammtemperatur, Brennstoffzufuhr in Prozent, Sauerstoffgehalt vom Verbrennungsraum, Temperaturdifferenz vor Rücklauf und die Regeldifferenz, wenn es so regeln. Ist das da hier? Das tut man dann eigentlich weitgehend hier ablesen und bedienen. Und das Leitsystem haben wir hier von einem normalen PC.
Was kompliziert klingt, sei in Tat und Wahrheit einfach zu überblicken. Es sei ja alles automatisch und mittlerweile wisse er, worauf er achten müsse. Und gibt's doch mal eine Panne, ist Bauer Kunz schnell zur Stelle.
Wenn ich Störung habe, habe ich das Sekunden später habe ich das auf dem Nattel. Und bevor ich es schon merke, dass ich kalt würde, überkomme, weiss ich das, weil ich es per Nattel, per SMS überkomme. Und dann kann ich dann schauen, wo das Problem liegt und das beheben. Und das ist der Zweck von Übung, dass man möglichst sofort eingreifen kann, wenn etwas nicht stimmt. Dann kann man das in den allermeisten Fällen wahrscheinlich beheben, ohne dass das irgendwie jemand tangiert. Oder?
Denn frieren soll hier keiner. Die Heizung hat eine Gesamtkapazität von 500 Kilowatt. Um sie während der kältesten Zeit voll auszulasten, braucht Peter Kunz rund 120 Kubikmeter Holzschnitzel pro Woche. Ein Öko-Fundamentalist sei er nicht, betont der innovative Münchringer.
Das ist natürlich eine Zeiterscheinung auch ein bisschen, also mit den steigenden Energiekosten allgemein und vor allem auch mit dem CO2-neutralen, was das Holz eben ist. Das ist CO2-neutral, oder? Und das ist eigentlich etwas vom Überzeugendsten und vor allem ist es eben jetzt plötzlich auch preislich was konkurrenzieren gegen Strom und Öl, oder?
Kopflos warf sich Peter Kunz nicht in das Abenteuer. Von einem Energieplanungs- und Beratungsbüro ließ er eine Machbarkeitsstudie erstellen. Das Planungsbüro war nicht nur von der Idee überzeugt, sondern auch von der Eigeninitiative von Landwirt Kunz, sagt Planer und Koordinator Eugen Koller.
Ein Landwirt, der sich geübt ist im Umgang mit schweren Maschinen, mit Beschaffung von Holz oder Holzverarbeitung, und in dem Sinne auch meistens auf dem Hof ist und eben zu der Anlage schaut, hat mechanisches Verständnis. Und darum ist das ideal für einen Landwirt, der das eben macht.
Auch beim Amt für Umweltkoordinationen und Energie des Kantons Bern war man von der Initiative angetan. Der Kanton übernahm 10% der Gesamtkosten. Wie hoch diese waren, will Peter Kunz nicht offenlegen. Siebenstellig sei die Zahl, lässt er sich lediglich entlocken. Doch mit der Anlage allein ist es nicht getan. Das erklärte Hauptziel, ein Wärmeverbund. Das heißt, mehrere Liegenschaften sind an eine große Zentralheizung angeschlossen. Dabei wird das heiße Wasser mittels Leitungen in der Erde zum Verbraucher gepumpt. Effizient und fast ohne Energieverlust, erklärt Kunz.
Etwa 50 von dem Öl, das jeder gekauft hat vorher, ist irgendwie das Chemie auf oder im Heizraum unter verpufft. Und bei uns hat er einen Wärmezähler, der Nettoenergie aufleistet. Also das heisst, zahlbar ist nur die Energiemenge, die er wirklich auch als solche genutzt hat im Haus.
Ganz billig ist das nicht. Wer sich bei Peter Kunz anschließen will, muss erst einmal umrüsten und seine bisherige Öl- oder Gasheizung stilllegen. Und das kostet.
Das ist abhängig, wie viel Leistung sie brauchen in erster Linie. Oder ob sie das Warmwasser zum Beispiel dazu machen wollen. Oder wie viele Register sie haben. Also wenn man Bodenheizungen hat und Radiatoren, verteuert sich das ein bisschen weit. Und das setzt sich daraus zusammen aus einer Anschlussgebühr, die je nach Kategorie eben von 12.000 bis 16.000 Franken ist, einmalige. Und dann die Umrüstkosten im Haus innen, die noch einmal etwa in der Grössordnung sind. Also das sind zwischen 20.000 und 25.000, 26.000 Franken, die investiert müssen werden als Bezüger.
Doch trotz der happigen Kosten hat es Landwirt Peter Kunz geschafft, die Hausbesitzer in der Nachbarschaft von seiner Holzschnitzelheizung zu überzeugen. Dass der Ölpreis im Sommer so hoch war, war ein zusätzliches Argument, mit dem Kunz auftrumpfen konnte. Jetzt ist der Ölpreis zwar wieder gesunken, doch Auswirkungen auf das Heizprojekt hat das keine. Denn die Hausbesitzer glauben nicht an einen langfristig tiefen Ölpreis, sagt Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverbandes. Doch das ist nur ein Argument, warum die Hausbesitzer weiterhin in alternative Energien investieren. Der wichtigste Punkt ist gemäß Gmür,
weil das Bewusstsein gestiegen ist, dass diese Ölquellen endlich sind. Man sieht es, man muss etwas tun, man schadet der Umwelt.
Und genau deswegen würden die Eigentümer umweltbewusster investieren. Noch vor wenigen Jahren sah das anders aus.
Veranstaltungen von den Eigentümersektionen beweisen, die Leute kommen zu Hunderten, um sich zu informieren. Das war vor 2-3 Jahren noch 50, 70 Leute, heute Hunderte. Das zeigt uns, da wird jetzt die Situation richtig eingeschätzt und man will sich damit befassen.
Diese Entwicklung gefällt auch der Politik. Dank Bundeszuschüssen sprechen die Kantone Fördergelder aus an jene, die auf alternative Energiesysteme setzen. Und die Nachfrage nimmt nicht ab, sagt Walter Kubik, Leiter der Energiefachstelle im Amt für Umweltkoordinationen und Energie des Kantons Bern.
Wir haben eine zunehmende Nachfrage nach diesen Beiträgen in ländlichen Siedlungen, bei Weilern, in Dörfern, wo eben Landwirte oder auch andere Leute sich solche Heizungen bauen und dann Nachbarn daran anschließen.
Doch zurück zu Bauer Peter Kunz. In der Berner Gemeinde Münchringen hat er schon rund 40 Häuser an sein Heizsystem angeschlossen. Im Frühling kommt eine Überbauung mit weiteren 20 Eigenheimen dazu. Alles Eigenheimbesitzer, die sich von den hohen Kosten nicht haben abhalten lassen. Die wichtigste Frage war dann auch nicht jene nach dem Preis, sondern
wenn im Herbst wird die Heizung angelassen, das ist eigentlich für die allermeisten die Frage gewesen, oder? Das ist der Individualitätsverlust, den sie dann eben haben, wenn sie so einem Verbund angehängt sind, dann können sie dann nicht im August, wenn es 19 Grad hat, sagen, so, jetzt lasse ich die Heizung an, weil dann läuft sie nicht.
Alle Häuser werden ab dem gleichen Zeitraum beheizt. Die Faustregel im Vertrag sagt, liegt die Durchschnittstemperatur innerhalb von 24 Stunden bei 12 Grad, geht die Heizung an. Doch da ist Kunz flexibel. Bereits Ende September drückte der Bauer den Startknopf. Umrüstungskosten, ein tieferer Ölpreis und weniger Eigenverantwortung. Und trotzdem, bereut haben es die Anwohner in Münchringen bisher offenbar nicht.
Die einen haben sogar gesagt, sie haben das Gefühl, sie sollen es ist so ausgeglichener warm wie vorher. Und es sind gegebige, es stinkt nicht mehr nach Öl im Keller oder Platz können wir brauchen oder Tankraum haben sie auch Sauna umbauen oder weiss nicht was. Solche Beispiele hören wir laufend.
Im Vergleich zu Öl und Gas habe die Holzenergie eine grosse Zukunft, sagen die Experten. Mit seinem Holzschnitzel-Wärmeverbund ist Bauer Peter Kunz in Münchringen also alles andere als auf dem Holzweg.
Heizen mit Holz, das war ein Beitrag von Dagmar Zumstein und das war die heutige Sendung. Die nächste gibt's wieder in einer Woche, wenn's heisst
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.